willkommen zu Folge 210 vom Fortuna Düsseldorf Podcast aus dem Exil. Und mit mir, Lukas, in der heutigen Folge sind der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend aus Berlin.
Und der Moritz. Hallo.
Schönen guten Abend. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr uns auch wieder über diese Saison hinaus die Treue haltet und uns auch nach der Saison noch weiterhört. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr uns ein paar Sterne dalasst, wenn ihr uns mögt. Ihr könnt natürlich immer mit uns in Kontakt treten. Wir lesen alles. Wir geben uns auch Mühe, alles zu beantworten. Manchmal dauert das ein bisschen. So oder so, vielen Dank fürs Dabeisein über die ganze Saison. Vielen Dank für eure Zuschriften und vielen Dank auch für eure Teilnahme an unserem Tippspiel.
Ja, genau. Und das ist natürlich genauso wie die Saison eben auch, ist auch die Tippspielsaison, unsere Tippspielsaison bei Kicktipp zu Ende gegangen. Und dann möchten wir jetzt auf jeden Fall nochmal kurz die Gelegenheit nutzen, den Gewinnern zu gratulieren, vor allen Dingen den Podisten zu gratulieren. Das sind einmal auf Rang 3, Block 42. Dann zweiter geworden ist Flembo, auch ehemaliger Sieger, ja, glaube ich, unseres Tippspiels ja schon. Und auf Platz 1, nur in Großbuchstaben, MXMLN, also wahrscheinlich Maximilian, vermute ich, 23. Ja, da auch nochmal wirklich herzlichen Glückwunsch zum Sieg und vor allen Dingen auch nochmal der kleine Aufruf. Es gibt ja auch einen kleinen Preis bei uns. Melde dich doch gerne bei uns. Wir haben dir auf jeden Fall auch schon bei Kicktipp selber geschrieben, können dich jetzt aber anders bisher nicht erreichen. Also wenn du das hier hören solltest, ja, es war dann noch ein kleiner Preis auf dich. Also sehr, sehr gerne melden und ja, ihr alle seht und ihr alle hört, das lohnt sich wirklich, damit zu machen. Also von daher wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch und auch herzlichen Glückwunsch an die Expertise hier aus unserem Podcast, da es ja dann doch der ein oder andere noch in die Top 10 geschafft hat.
Ja, und zwar gleich zwei von uns. Und mein Take dazu ist, dass das eigentlich nur nochmal untermauert, wie wenig Ahnung wir wirklich haben. Weil in einer Saison, in der das Tippen ja eigentlich komplett unmöglich ist, landen halt gleich zwei von uns in den Top 10, während in Saisons, in denen es einigermaßen kalkulierbar abläuft, keiner von uns auch nur in die Nähe davon kommt. Also ich glaube, es untermauert einfach nochmal dieses Gefühl, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, wovon wir reden.
Danke, also jemand, das stärkt mich nochmal, weil ich immer auch das Gefühl habe, dass ich hier am wenigsten Ahnung in der Runde habe und ich habe am besten abgeschnitten im Tippspiel der letzten Saison. Also danke dafür, Moritz. Den Blumenschlauch nehme ich gerne entgegen.
Flembo fand ich auf jeden Fall, der war jetzt die letzten paar Jahre auch immer sehr weit oben. Ich weiß nicht, ob das dann da auch so zutrifft, wenn man konstant oben ist. Aber gewinnen konnte eben nur Maximilian oder Maximiliane, bitte melde dich bei uns und herzlichen Glückwunsch.
Ich sag mal so, ne, wenn man sagt, das war eine schwer zu tippende Saison, aufgestiegen sind der erste FC Köln und der Hamburger Sportverein, abgestiegen sind Jahn Regensburg und SSV Ulm. Wer hätte das gedacht vor der Saison? Vermutlich recht viele. Also, wenn man es vom Ende also her sieht,
ich hatte gar nicht so 20% richtig davon.
Naja. Das ist nicht, ja. Deshalb bist du ja auch nicht in den Top 10.
Ja, bei mir hat es, glaube ich, vor allem Elversberg auch auf Rang 18 geschafft vor der Saison.
Ja, sind drin geblieben in der zweiten Liga. Das kann man ihnen ja immerhin lassen.
Ja, wir sind jetzt natürlich hier doch schon irgendwie so halb dabei angekommen, eben auf die Saison ein bisschen zurückzuschauen. Das ist natürlich vor allen Dingen auch der Grund, weswegen wir hier heute eigentlich zusammensitzen. Wir wollen auf die vergangene Saison in der zweiten Liga zurückschauen, aber natürlich vor allen Dingen mit dem Blick auf die Fortuna, wollen diese Saison 24-25 Revue passieren lassen. Haben uns hier jetzt gerade, glaube ich, alle ein schönes Altbier geöffnet und dann können wir wahrscheinlich starten, würde ich sagen. Aber
das ist einfach gelogen.
Also wir werden hier gerade der Lüge bezichtigt. Es stimmt. Okay. Wir haben das Stadion alt hier mitten in Köln.
Na gut. Wenn zumindest, ihr seid ja auch rechtsrheinisch, dann ist es, das passt ja auch dann.
Doch, das hier ist sehr einfach zu bekommen, ja.
Ja.
Ja, also wenn ihr, wenn es hier jetzt Kölner Zuhörer und Zuhörerinnen gibt in diesem Podcast, wenn ihr wissen wollt, wo in Köln ihr leckeres Altbier bekommt, könnt ihr uns auch schreiben. Ich hätte da einen Geheimtipp.
Okay, das ist auf jeden Fall eine Ansage.
Du
möchtest
den nicht öffentlich teilen, weil du glaubst, das hätte Nachteile für die Verfügbarkeit des Altbiers für dich, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ja,
okay. Gut. Wir leiten die Folge dann doch vielleicht mal ganz vorsichtig irgendwie wieder auf die schon mehrfach verlassene Bahn und wir schauen irgendwie dann mal zurück auf die Saison und könnten eigentlich ganz gut starten damit, vielleicht irgendwie gerade mal so das aktuelle Befinden abzuklopfen, weil jetzt sind ja schon dann doch irgendwie einige Tage vergangen seit dieser dritten Niederlage in Magdeburg und von daher würde mich einfach mal interessieren, wie fühlt ihr euch jetzt irgendwie gerade mit der Saison, wenn ihr jetzt drauf schaut, wenn ihr jetzt bewertet, wie zufrieden seid ihr mit dem, was am Ende bei rausgekommen ist?
Ja, fange ich mal an. Ich bin stolz, diese Saison ausgehalten zu haben.
Auf dich?
Ja, auf jeden Fall. ja, keine Ahnung. Dass das eine schwierige Saison wird, habe ich am Anfang der Saison mir schon gedacht, dass man aus einer hohen Erwartungshaltung mit schönem Fußball und einer grandiosen ungeschlagenen Serie in der letzten Rückrunde, ja, dass man da tief fallen kann. Okay, ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass man irgendwie nie nach unten gucken musste, dass man die ganze Zeit Schlagdistanz hatte und am letzten Spieltag noch rechnen konnte. Von daher, ich bin nur ein bisschen unzufrieden, wenn man jetzt über den Tellerrand der Saison hinausguckt und denkt, man steht halt irgendwie so ohne eine Mannschaft da, hätte ich mir gedacht, dass man im Umbruch zu einer neuen Mannschaft, die man aufbaut, vielleicht am Ende der Saison ein Stückchen weiter wäre.
Ich würde auch sagen, also dass die Fortuna nicht aufgestiegen ist und aber bis zum Ende quasi dann in der Nähe war, da bin ich auch bei Tim. Allerdings, wie das zeitweise sportlich gelaufen ist, worüber wir ja auch noch reden werden, dass man eben keine Entwicklung gesehen hat, sogar dann eher so einen Rückschritte das Gefühl hatte, dass man zwischendurch über den Trainer mehr diskutiert hat, als ob das vielleicht erhofft und erwartet war. Das trübt natürlich das Bild dieser Saison auch weil diese Diskussionen legitim waren und sind. Und ich glaube, wir werden da ja auch noch drüber reden, dass wir jetzt, wie Tim es sagt, eben vor einem großen Kaderumbruch steht, hat eben auch damit was zu tun, was für einem Kader man in die Saison gegangen ist und dass einige in diesem Kader sich eben nicht so entwickelt haben, wie man sich das erhofft hat, beziehungsweise dass einige vor dem Abgang stehen, die eben wichtig waren und auch in Zukunft hätten sein können. Das ist sicherlich etwas, was schwierig war. Also es war keine dramatische Saison, aber und das Abschneiden am Ende, dieser Platz am Ende ist eben nicht das Entscheidende. Der Weg dazwischendurch war aber schon sehr unbefriedigend und auch, dass man das Gefühl da war, dass dieses obendran zu sein, eben das, was Tim ja positiv genannt hat, dass man eben irgendwie in Schlagdistanz war, dass das weniger aufgrund eigener Stärke vielleicht geschah, sondern aufgrund von einer insgesamten Wuseligkeit dieser zweiten Liga. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ne? Also man konnte eigentlich hätte in normal anderen laufenden Saison relativ früh schon quasi sagen können, okay, das war's jetzt mit dem Aufstieg. Die Fortuna wird aufgrund ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit diese Saison nichts mehr damit zu tun haben. Dann hat man sich aber trotzdem noch ein paar Wochen immer wieder gedacht, okay, vielleicht geht ja doch noch was, ne? Ja. Das ist so mein Eindruck.
Ich mach mal weiter. Genau, so anknüpfend an Jan kann man vielleicht sagen, es war die vielleicht schlechteste zweite Liga aller Zeiten, in dem ja wirklich die Konstanz bis auf wenige Ausnahmen größtenteils gefehlt hat. Ich würde aber auch sagen, diese Saison hat man beendet und man war nicht ich war nicht sonderlich frustriert, dass wir jetzt nicht aufgestiegen sind. Unsere Frustration über einzelne Spiele und Sachen, die eben nicht passiert sind und Sachen, die passiert sind, können wir ja hier, haben wir ja hier wöchentlich quasi on air loswerden können und hinterlegen können. Ich glaube, so im Endeffekt bin ich einigermaßen versöhnt irgendwie mit dieser Saison. Und auch das wurde schon angesprochen. Trotzdem ist es für mich dann wahrscheinlich einfach das Gleiche. Ich spüre jetzt den Schmerz und blicke bang in die Zukunft, weil von dieser Mannschaft, die wir jetzt in dieser letzten Saison gesehen haben, waren ja noch große Teile der Mannschaft aus der vorletzten Saison auch noch drin. Und diese Kontinuitäten von Leuten, die man jetzt einfach natürlich im Fall von Sobotka und Hoffmann wirklich quasi ein Jahrzehnt lang als Gesichter der Fortuna hatte, das wird jetzt wegbrechen. Und ich frage mich eigentlich eher, wie schaffen wir das, uns wieder so mit einer Mannschaft zu identifizieren, wie das jetzt vielleicht in den letzten 2 Jahren doch war. Und vielleicht passiert das auch wieder und vielleicht bleiben auch die, die da sind, das Gesicht und der Rest wird neu integriert. Aber genau, also ich habe eher so einen Abschiedsschmerz und weniger einen Frust über den Tabellenplatz am Ende.
Ja, also ich finde, ihr habt sehr, sehr viele gute Punkte schon genannt. Ein Punkt, der mir irgendwie noch relativ wichtig ist, ist, glaube ich, so dieses Realisieren, dass, auch wenn das, glaube ich, jetzt schon auch in den letzten Jahren sehr häufig gesagt wurde, aber dass es wahrscheinlich nie so einfach gewesen wäre, aufzusteigen wie diese Saison, weil ich weiß nicht, ob die Liga wirklich so schlecht war. Das würde ich überhaupt gar nicht so sagen, gar nicht so nennen, sondern die Liga war einfach sehr ausgeglichen. Aber ich glaube, dass es nicht so viel gebraucht hätte, um wirklich richtig Erfolg zu haben diese Saison, weil ich glaube, als irgendwann im Herbst, so Ende September, steht Fortuna auf Rang 1 und hat dann irgendwie in dem Spiel gegen den HSV diese Möglichkeit, irgendwie da wirklich weit davon zu ziehen. Und zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich fast nur Spieler eingesetzt, also die Spieler, die da den Erfolg garantieren, sind eigentlich nur Spieler, die halt in der Saison davor auch schon da waren. Und als dann eben auch die Neuzugänge eigentlich übernehmen müssen und eben auch Verantwortung tragen müssen, beginnt halt eben dieses große Suchen nach der Identität und beginnen eben diese Brüche. Und ich glaube, wenn halt einfach die Neuzugänge, wenn man da ein besseres Händchen gehabt hätte, wenn man da mehr Glück gehabt hätte, dann wäre die Fortuna am Ende aufgestiegen und eben auch als Erster. So, und das bleibt schon irgendwie auch von der Saison hängen. Zum anderen aber eben natürlich auch, dass man sich immer überlegen muss, wie von welchem Zeitpunkt her bewertet man die Saison? Bewertet man die von diesem Moment Ende September? Bewertet man die Saison irgendwie, wenn man vom Tag nach dem Relegationsrückspiel schaut, da hätte ich wahrscheinlich Platz 6 und bis zum Ende im Aufstiegskampf dabei sein, irgendwie erstmal genommen, einfach weil man da vor so einer Leere stand und gar nicht wusste, ob da vielleicht irgendwie viel, viel mehr zerbricht von dieser Mannschaft. Bewerte ich das jetzt von dem Moment vor dem ersten Spieltag oder bewerte ich das jetzt irgendwie von dem Moment, wo der Kader feststand, am 31. August? Das ist halt irgendwie alles schwierig, weil das jedes Mal andere Bewertungskriterien halt irgendwie sind, weil man einfach mehr oder weniger weiß. Insgesamt geht man irgendwie so ein bisschen mit so einem Fadenbeigeschmack und irgendwie auch ja sehr vielen Unsicherheiten irgendwie aus der Saison raus. Muss aber dann irgendwie auch sagen, dass man wahrscheinlich auch einfach ein bisschen overachieved hat und das ist ja eigentlich auch nicht das Schlechteste. Ja, ich habe es jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen, dass es nämlich irgendwie total wichtig ist, dass man irgendwie überlegt, wann wann habe ich eigentlich wie gedacht über die Saison? Und da ist es, glaube ich, wirklich auch ganz gut, wenn wir uns das alle nochmal so ein bisschen vor Augen rufen, wie schwer es halt eben gewesen ist für die Fortuna, halt irgendwie erstens mit einer kürzeren Sommerpause als die anderen zu starten und dann eben mit diesem Nackenschlag aus der Relegation irgendwie erstmal dafür zu sorgen, dass man halt irgendwie wieder einen Kader zusammenstellt. Es war irgendwie für ein paar Tage gar nicht klar, ob der Trainer bleibt und so weiter und so fort. Und man ist dann halt eben, wie natürlich viele andere auch, irgendwie mit einem Kader in die Saison gegangen, wo vieles irgendwie noch nicht fertig gebaut war, aber zum Beispiel eben auch mit so Spielern wie Ao Tanaka irgendwie noch für die ersten Spiele, das vergisst man auch immer mal leicht. Und dann ja eigentlich auch erstmal relativ gut gestartet, auch wenn es dann halt eben diese Niederlage im DFB-Pokal gab, die schon auch wirklich sehr, sehr bitter gewesen ist.
Aber mit Ansage. Also haben wir doch alle bei dem Los Dresden, haben wir doch alle gesagt, das war's.
Ja, auch gut, dass man da verlieren kann, okay, aber wie man da verloren hat, das mag man ja, jetzt im Nachhinein auch gesehen, als Indiz zu bewerten, wie es dann halt auch weiterging. Das war nämlich eine hochverdiente Niederlage der Fortuna und ein hochverdienter Sieg der Dresdner, 2-0. Und da hätte man jetzt im Nachhinein eben, sieht man da, glaube ich, auch schon die Probleme, die man vorher auch schon. Eigentlich diese defensive Stabilität, die war am Anfang schon irgendwie da, würde ich jetzt behaupten. Die hat man dann vor allem verloren und aus der man hätte nicht mehr gut agieren konnte. Aber im Nachhinein, klar, ist das halt so ein bisschen ein Fingerzeig für das, was dann werden sollte, nach dieser, ja, vielleicht nach dem HSV-Spiel und oder wie man da den Punkt setzen möchte. Ja, der Weggang von Tanaka war sicherlich ganz wichtig.
Ja, aber es sticht halt wirklich eigentlich raus, dieses DFB-Pokalspiel in dieser ersten Saisonphase, die ich auch irgendwie genau bis zu dieser Zäsur, Auswärtssieg, Last-Minute-Sieg in Fürth und dann halt diese große Chance gegen den HSV davon zu ziehen, wo man dann aber 0-3 verliert. In dieser ersten Saisonphase bis dahin, wie gesagt, viele, also es werden spielen eigentlich fast durchgehend nur Spieler, die halt vorher schon da gewesen sind. Kownacki kommt dann irgendwann dazu. Vorher muss irgendwie Danny Schmidt da auch so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen. Und aber es ist einfach, man stützt sich halt einfach auf eine Truppe, wo sich einfach sehr, sehr viele von kennen, und mit so richtig typischem Daniel-Thun-Fußball kann man da halt einfach viele Gegner auslavieren, die einfach noch nicht so richtig in der Liga angekommen sind oder sich noch selber nicht so richtig gefunden haben. Man ist halt arg auf Sicherheit bedacht, geht sehr wenig Risiko und schafft es dann halt eben einfach immer zuzuschlagen, wenn der Gegner halt selber Fehler macht und was anbietet. Und ich glaube, wir waren halt dann Ende September, gerade weil es dann eben auch diese Momente gab, wie diesen Last-Minute-Sieg in Fürth, die Woche vorher diesen Glückstreffer gegen Köln von Jonan Niemetz, wo man eben auch dachte, okay, wir haben halt diese Saison vielleicht auch wirklich mal das Glück. Da waren wir schon sehr, sehr optimistisch, als es dann eben in dieses HSV-Spiel reinging. Und eben, meine ich mich ja zu erinnern, waren wir auch sehr optimistisch nach diesem Spiel, weil man da 3-0 verliert, aber halt das erste Mal eigentlich wirklich auch offensiv überzeugt in diesem Spiel. Und da sind wir dann davon ausgegangen, dass man das halt gegen schwächere Gegner auf jeden Fall in den nächsten Spielen dann halt auch auf die Platte bringt. Dem war aber dann nicht so richtig so. Ich glaube, man gewinnt dann 3-0 in Regensburg, ist weiter oben dabei. Aber dann kommt halt für mich ein absolutes Schlüsselspiel der Saison, vielleicht sogar der Schlüsselmoment der Saison, das 3-4 zu Hause gegen Kaiserslautern und der Pfostentreffer von Giovanni Haag, der ganz große Was-wäre-wenn-Moment.
Also waren wir da wirklich so optimistisch? Ich müsste das nochmal nachhören. Ich glaube, wir haben immer gesagt, ja, die ganzen Neuzugänge sind noch nicht eingebaut, und wenn die alle erst mal zünden und wenn das klappt, dann kann das eine tolle Saison werden. Aber dass man die Punkte bis dahin auch mit Glück und knapp eingesammelt hat, das haben wir schon realistisch eingeordnet, glaube ich. Und dass wir dann gesagt haben, wenn die Neuzugänge zünden, dann kann man auch wieder offensiver spielen und dann kann das halt eine tolle Saison werden. Aber wir waren optimistisch, vielleicht stimmt, aber keinesfalls euphorisch.
Nein, aber der Optimismus hat sich genau daraus gezehrt quasi, dass wir gesagt haben, okay, da ist, steht jetzt die gleiche, also minus die Abgänge, steht da jetzt eine Mannschaft auf dem Feld, die ist noch nicht mit den Verstärkungen, das stimmt ja auch nur zum Teil. Ich meine, Rossmann hat schon auch mal gespielt, Danny Schmidt hat gespielt, so, ne? Aber dass so die dicken Neuverpflichtungen, Myron von Brederode und so weiter, sag ich schon. So viele waren es ja dann auch nicht.
Denn da noch?
Bamba, das ja, war halt die. Ja, Noam Bamba, das war gut die Sechser-Position. Da haben wir auch in unserer Hinrunden-Rückschau sehr viel drüber geredet, über die Sechser-Position. Zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Naja, aber der Optimismus war eben dem geschuldet, dass man auch mit dem despektierlich Rumpelfußball jetzt schon durchaus viele Punkte geholt hat und der schöne Fußball ja jetzt noch kommen wird, weil man eben auch dieses Vertrauen in den Trainer hat, dass er diese neuen Leute gut integrieren kann und ja, da kamen ja auch schon einige mit Vorschusslorbeeren, wie halt Myron von Brederode zum Beispiel.
Hm. Schöne Fußball, der noch kommen wird, ist ein schöner Sendungstitel eigentlich, wenn wir einen hätten. Der schöne Fußball, der noch kommen wird.
Ja. Also, was man sich aber trotzdem reinziehen muss, also klar, du sagst richtig, dieses 3-4 gegen Kaiserslautern war schon so ein bisschen Knackpunkt, aber auch, dass man da gegen Hamburg vorher schon 3-0 verloren hat, da war ja auch nicht jetzt das absolut schlimmste Spiel, aber trotzdem hat man halt um 3-0 zu Hause verloren. Bis zu diesem Hamburg-Spiel hatte man in den 7 Spielen 4-0 gespielt. Insgesamt schafft man es dann im Rest der Saison noch 5-0 zu spielen. Also das ist ja schon auch ein Fingerzeig, dass diese defensive Stabilität der ersten 7 Spiele einfach nie wieder kam.
Ich glaube, das ist das Entscheidende, was halt, also es hat halt vielleicht nicht viel gefehlt, wenn man diese These von Lou jetzt weiterdenken will, dann ist es halt eigentlich vielleicht gar nicht mal, dass man dieses Offensive nicht gefunden hat. Ja, dass man halt Solis nicht ersetzen konnte, war halt irgendwie klar. Dass man halt irgendwie sehr lange gebraucht hat, um halt ein bisschen was von Brederode rauszuholen. Das hat er ja schon gezeigt, vor allem, ne? Also wir wissen jetzt mehr, wer er ist, und ich finde es auch nachvollziehbar, wie das halt von Alofs im Nachhinein bestätigt wird und wie man ja auch schon vermuten konnte, dass er halt anfangs ein bisschen gebraucht hat, um sich in dieser Liga ja selbst zu finden und vielleicht auch ein bisschen sich selber auch bescheidener mit seinem eigenen Rolle umzugehen. Dass Rossmann nicht funktionieren würde, weil er sich verletzt hat. Ja, aber ich glaube, was die Saison halt dann eben, wo es halt geknackt hat, ist halt, das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, auch in den ganzen Rückrunden, Besprechungen der Spiele, ist halt diese defensive Stabilität, die weggegangen ist. Und da fehlen natürlich dann im Sechserraum, deshalb haben wir da auch so lange drüber geredet in der Hinrundenrückschau, einfach die entscheidenden Spieler mit Engelhardt und Tanaka. Und das ist, glaube ich, schon ein Teil des Bruches, den man da trotzdem erklärt sich mir das letztlich nicht ganz, dass es halt so krass weggebrochen ist. Weil Engelhardt und Tanaka ab einem gewissen Zeitpunkt ja eben dann auch irgendwie nicht mehr lange dabei waren. Aber gut.
Also ich glaube, ich würde das auch immer ein bisschen daran festmachen, dass das halt dann an so einem Punkt ist, wo sich dann halt irgendwann die anderen Mannschaften halt auch nach und nach finden, und Fortuna kann halt einfach sehr, sehr lang noch davon zehren, was man halt irgendwie noch aus der alten Saison hat. Aber man findet dann halt irgendwie selber keine nächste Entwicklungsstufe. Und je mehr man das halt irgendwie realisiert und je mehr man dann halt eben auf die Suche geht, desto mehr verfährt man sich da halt irgendwie einfach und findet halt eben nicht so richtig die Lösung. Und das sorgt dann halt eigentlich erst dafür, dass man halt eben dann beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Und und dass man halt eigentlich dann auch bis eigentlich zum 34. Spieltag nie wirklich irgendwo ankommt, wo man sagt, hier sind wir jetzt eigentlich zufrieden. Und das war jetzt eigentlich der Fortuna Düsseldorf-Fußball dieser Saison.
Man dann ja schnell beim Kader und beim Trainer.
Ja, ich glaube auch, dass dann auch Tune quasi auf den Weg begibt und diese Identität, die Luja so häufig anspricht, versucht zu finden und neue Lösungen zu finden. Und ich glaube, es gab dann auch schon einigermaßen, wurde ja zumindest relativ viel auch drüber gesprochen, dass der Fußball nicht so ansehnlich ist und so, und dass natürlich ein Trainer auch irgendwie Druck empfindet, dass wir den nächsten Schritt sehen oder dass wir eine Entwicklung sehen. Das hat ihn sicherlich auch angetrieben. So, ne? Und man hat dann natürlich auch spätestens mit diesem Spektakel gegen Kaiserslautern einfach auch anders versucht zu agieren. So, ne? Und dann hat man sich aber regelmäßig viele Tore gefangen. Ich glaube, der Trainer ist auf die Suche gegangen. Und das hat für mich auch nie wirklich aufgehört.
Das ist wahr. Das ist quasi schon Fazit.
Ja. Eigentlich sind wir fertig.
Ich würde halt nochmal darauf hinweisen, dass mich wirklich dieses 3-4 halt irgendwie gegen Kaiserslautern echt ein Schlüsselspiel ist, weil man da einfach das erste Mal diese krassen defensiven Brüche sieht, die man vorher nicht in der Form gesehen hat. Und das geht dann eigentlich auch ein bisschen weiter. Weil direkt das Spiel danach ist dann ein Spiel, das ich halt auch sehr, sehr wichtig finde dafür, um bewerten zu können, wie Fortuna, also woran es halt gescheitert ist, nämlich man verliert mit 1-0 gegen Preußen Münster, eine Mannschaft, die unglaubliche Probleme damit hat, dass man, wenn man sie halt hoch attackiert, und Fortuna hat das zu dem Zeitpunkt einfach nicht im Repertoire und ist halt nicht in der Lage, diesen Druck auszuüben. Und das sorgt dann halt eben wirklich dafür, dass man halt irgendwie auch denkt, okay, wir können halt irgendwie wir sind hinten nicht mehr stabil und wir sind auf einmal irgendwie auch offensiv gegen eher schwache Mannschaften irgendwie nicht mehr so gut. Es folgen dann halt irgendwie noch weitere Spiele, wo man nicht gut aussieht. Und das sorgt halt, das kommt dann, ja, das sorgt letztendlich dann sogar dafür, dass zu einem Zeitpunkt dann über Daniel Thun diskutiert wird, als eigentlich der Verein eine schon seit längerem auf die Reise gebrachte Vertragsverlängerung bekannt geben will. Dass halt eben dann diese Diskussion so aufkocht. Habt ihr das noch vor Augen? Weil ich glaube, da haben wir schon auch sehr, sehr viel drüber diskutiert, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, eigentlich diesen Vertrag zu verlängern.
Wir haben da auf jeden Fall drüber diskutiert. Ich glaube, wir waren alle einverstanden damit, dass dieser Vertrag verlängert wurde, auch wenn es nicht hätte sein müssen. Ich glaube, Teile aus dem Podcast haben auch gesagt, ist völlig ohne Not verlängert jetzt. Aber die Laufzeit war, glaube ich, so ein Ding, was diskutiert wurde, und natürlich der Moment, also eben um 3 Jahre. Und natürlich der Moment hat einige böse Zungen dann an Friedhelm Funke erinnert.
Da kann ich mich auf jeden Fall auch nicht ganz ausnehmen. Also ich weiß, dass mir das echt damals Sorge bereitet hat, weil Fortuna wirklich da in einer wirklich spielerischen Krise gesteckt hat. Und gerade, glaube ich, dann das erste Spiel nach der Verlängerung war dann dieses Spiel gegen Nürnberg, wo Daniel Thun dann das erste Mal auf Dreierkette umstellt bei seiner Suche, und Fortuna startet halt mit den schlechtesten 30 Minuten der ganzen Saison und kriegt es dann halt wieder irgendwie in der Umstellung glücklich gerettet und findet dann halt zumindest vermeintlich irgendwie etwas besser in die Spur. Es hat dann diesen kompletten Ausreißer gegen Braunschweig, wo wir halt denken, Mensch, vielleicht ist es jetzt eben doch die Dreierkette, das hohe Attackieren, aber es fällt dann halt eben ein bisschen aus, gerade eben auch mit diesem ganz, ganz furchtbaren Erlebnis mit dem Spiel gegen Magdeburg zu Hause ganz, ganz, ganz kurz vor Weihnachten, und der halt eben dieser Frage, ja, ob's halt irgendwie mit Verstärkung dann in der Rückrunde halt weiter nach oben gehen kann oder nicht. Also da haben wir ja auch, glaube ich, dann im Winter sehr lebhaft drüber diskutiert, ob das
wisst ihr noch, zu welchem Schluss wir kommen in unserer Rückrunden, Hinrunden, Rückschau zu bezüglich Neuzugängen?
Nein.
Bamba einer solcher sein wird.
Genau, wir entscheiden nämlich, wir fordern keine Neuzugänge, weil sich Klaus Allaps vorher, kurz vor der Podcast-Aufnahme, auch nochmal für Noam Bamba quasi ins Zeug legt und so. Und was wir natürlich auch versuchen zu deuten, aber wir stellen relativ verblüfft fest, dass wir keine Neuzugänge fordern, weil der Aufstiegssechser, der uns fehlt zu der Zeit, ja schon im Kader ist, weil Klaus Allaps uns das gesagt hat.
Das war, glaube ich, aber auch alles mit ein bisschen Augenzwinkern, wenn ich mich da richtig erinnere.
Natürlich.
Und umso schöner, dass man sich dann ja letztendlich dann auch auf Seiten von Fortuna entschieden hat, den halt einfach gar nicht zu ersetzen. Also.
Na, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Da sind wir ja jetzt an einem Punkt, wo wir vielleicht diskutieren können.
Weil ob jetzt Moritz Heyer der Ersatz für Kwasi ist oder für Mbamba, also können wir gerne machen. Aber ja, finde ich ein bisschen eine mäßige Diskussion.
Ich glaube, Moritz Heyer ist der Ersatz für sehr viele Positionen, die man irgendwie nur unbedingt gut ausgefüllt hatte. Er spielt dann irgendwie Linksverteidiger, mehr schlechter als recht. Findet eher dann sein Glück im defensiven Mittelfeld, aber in der Innenverteidigung, aber halt auf einem überschaubaren Niveau, muss man sagen. Also ohne ihm dazu nahe zu treten zu wollen. Er kommt auch in eine dysfunktionale defensive Mannschaft rein. Aber der Transfer war sicherlich sinnvoll zur Winterpause, insgesamt wichtiger Spieler. Kwarteng zu holen war auch okay, hat dann sich halt dann verletzt. Ist übrigens auch einer der Spieler, die bei Tore und Vorlagen auf 90 Minuten hochgerechnet der besten Statistiken hat, weil er 4 Vorlagen gemacht hat und halt nicht so viel 90 Minuten gespielt hat, weil er dann halt verletzt war. Also da kann man schon sagen, dass diese Wintertransfers
Sinn ergeben haben.
Sinn ergeben, aber halt im Rahmen von Wintertransfers, wo man halt Sachen ausgleichen muss, die man richtig halt vorher verbockt hat. Das ist ganz immer genau schlecht.
Ja. Aber ich würde, man hat ja durchaus auch noch Leute abgegeben, ne? So, man hat ja Joshua Kwasi abgegeben, Jordi De Weis verliehen und Felix Klaus abgegeben. So, das heißt, man hat 2 Innenverteidiger abgegeben und eben Felix Klaus. Felix Klaus hat man ersetzt durch Moritz Kwarteng. Und Joshua Kwasi, Jordi De Weis plus den Sechser, den wir nicht haben, haben wir ersetzt durch Moritz Heyer, der dann aber Linksverteidiger spielen musste. So, und ich glaube, da
aber im weiteren Verlauf hat er die anderen Positionen auch gespielt.
Auch gespielt, ja, richtig. So, genau.
Das muss man jetzt hier schon zur Ehrenrettung der Kaderplanung sagen. Ja.
Deswegen ist und weil
Darf ich gleich meine Lieblingsstatistik der Saison dann einführen?
Nee, na gut, glaub, die wollte ich gerade auch anbringen.
Das ist unsere aller Lieblingsstatistik, glaube ich.
Jan. Ich gehe dann drauf ein.
Ne, was fehlt eigentlich der Fortuna zum Aufstieg? Vielleicht einfach nur Spitzengeschwindigkeit. Ja, dass Joshua Kwasi der schnellste Spieler der abgelaufenen Saison im Führtrikot war, wird nur noch dadurch getoppt, dass Felix Klaus der drittschnellste Spieler der zweiten Liga im Trikot von Greuther Fürth war. Felix Klaus. Das ist so ein kleines Sahnehäubchen. Das nimmt man einfach mit. Man lächelt und denkt sich, ja, klar, warum auch nicht? Es ist einfach meine Lieblingsstatistik. Doch.
Ja, das ist wirklich fantastisch. Genau. Mein Take wäre jetzt nämlich, man hätte Kwasi behalten sollen und Moritz Heyer niemals in die Innenverteidigung setzen dürfen, um somit, also Kwasi hatte ja auch mal Linksverteidiger gespielt und so, und dann hätte man vielleicht Moritz Heyer für Stück zum Aufstiegssechser machen können. Und dann hätten wir vielleicht eine 6 gehabt, die stabil gewesen wäre.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Moritz Heyer hätte diese Mannschaft nicht tragen können. Der ist ja. halt da, um halt irgendwie den oberen Anschluss nach oben zu haben, um Spieler reinzubringen, der dir ein gewisses Level gibt. Das ist auch gut, solche Spieler brauchst du im Kader, aber mehr war das nicht.
Ja, also wenn halt du viel Platz im Gepäck hast, dann nimmst du einen richtig guten Korkenzieher und ein schönes Messer mit. Das Schweizer Taschenmesser nimmst du nur, wenn's irgendwo drückt und so viel Platz und Geld war da nicht mehr im Kader. Und leider kann man halt nur am Schweizer Taschenmesser nicht gleichzeitig den Korkenzieher und das Messer bedienen. Also ja, der wäre nicht der Aufstiegssechser geworden, auf gar keinen Fall, würde ich auch nicht sehen. Da ist er zu limitiert.
Ja, und auch weil halt, glaube ich, das hatte Lou ja auch schon angedeutet, es geht nicht nur um diese Spieler, die individuellen Spieler, sondern in diesem Spielsystem hat es einfach nicht gepasst. Es hat nicht gepasst. Also eine der absurdesten Statistiken, die ich gefunden habe, ist, gelaufene Kilometer ist die Fortuna beste Mannschaft, sogar zweitbeste Mannschaft, glaube ich, der Liga.
Hinter Paderborn.
Hinter Paderborn und knapp vor Elversberg. Bei intensiven Läufen und Sprints, also wenn es darum geht, Intensität auf Platz zu geben, nicht nur viel zu laufen, sondern halt schnell zu laufen und zu richtigen Zeitpunkt, ist die Fortuna bei Sprints auf Platz 16 und bei intensiven Läufen auf Platz 13. Elversberg ist da auf Platz 2 und Paderborn auf Platz 5 und 1. Das heißt, die laufen viel, aber halt auch sinnvoll und halt mit Intensität. Und die Fortuna läuft halt viel, aber das lässt nicht darauf schließen, dass es halt irgendwie insgesamt gut zusammen funktioniert und es halt diese Intensität gibt, irgendwie dieses Mittelfeldpressing, das man ja irgendwie spielen will, das man aber noch nicht umsetzt. Darauf weist das für mich hin. Und ja. Ich glaube, das ist eines von vielen Indizien, dass halt einfach, klar, Einzelspieler sind wichtig gewesen und fehlen dann natürlich auch. Aotanaka fehlt, Yannick Engelhardt fehlt, es fehlt ein guter Sechser, es fehlt außenverteidigermäßig, geht einiges schief da. Aber es fehlt insgesamt an der Struktur, die der Trainer der Mannschaft an die Hand gegeben hat. Und das ist, glaube ich, das ist eher das Problem, was ich sehe.
Ja, aber es fehlt auch an der Konstanz des Personals, was sich da dauerhaft quasi in einem Zusammenspiel etabliert, wie wir es letztes Jahr hatten. Also wo ja dann das Mittelfeld immer nur die Diskussion war, macht 3 aus 4. Und also so ein konstantes, prägendes Mittelfeld, was dann dem ganzen Spiel auch Struktur verleihen kann, von dem konnten wir dieses Jahr nur träumen.
Sollen wir, also weil ich finde das jetzt, sind jetzt schon ein bisschen abschließende Gedanken. Ja. Sollen wir jetzt die Rückrunde eben auch noch kurz weiter besprechen? So der Spoiler, was wir bei unserer letzten Rückschau, Hinrunden-Rückschau nicht wussten, nur am Bamba ging dann eben doch. Man hat dann das versucht, was wir gerade erzählt haben, mit Moritz Heyer und Moritz Quarteng, der sich dann verletzt hat. Und es wurde, nicht wirklich besser, oder?
Vom Ergebnis her schon.
Also man hat einen Punkt mehr geholt als in der Hinrunde. Gut, es wurde besser.
Ja, in der gesamten Rückrunde. Aber der Start in die Rückrunde war ja erstmal gut. Aber da haben wir ja auch schon gesagt, das roch ja so nach Überperformance wie kaum eine andere Serie der Fortuna. Und das wurde dann ja quasi vielleicht mit dem Spiel schon gegen Fürth, aber halt vor allem dann vom sehr viel stärkeren HSV mit dem 4:1 sehr klargestellt, wo die Fortuna eigentlich steht in dieser Liga.
Ja, man kommt da wirklich eigentlich ganz gut rein in die Rückrunde, holt halt irgendwie in den ersten 3 Spielen 7 Punkte, aber kassiert halt immer 2 Gegentore. Danach kommt dann dieses Spiel gegen Hannover, was für mich irgendwie auch so ein eigentlich fast ein kleines Schlüsselspiel ist, weil man da, glaube ich, das gesamte zentrale Mittelfeld ersetzen muss wegen Gelbsperren, und eigentlich hat man ab da eigentlich immer das Gefühl in der Rückrunde, dass man halt mit so einer Art Notelf spielt, weil einfach die Verletzungen immer mehr zunehmen, gerade die Muskelverletzungen, und dieses Gefühl hört dann eigentlich nicht mehr auf, dass man immer denkt, okay, wir müssen jetzt irgendwie erstmal improvisieren, wir müssen irgendwie dranbleiben, und man ist ab da eigentlich gar nicht mehr so richtig auf dieser Suche nach der Identität, meinem Empfinden nach, sondern man versucht eigentlich nur noch irgendwie dran zu bleiben und immer irgendwie das nächste Spiel irgendwie absolvieren zu können. Und ja, und dann dieses gerade angesprochene Fürth-Spiel, dieses 1-2 zu Hause, ist eigentlich für mich fast der Tiefpunkt der Saison. Also das war gerade im Stadion und so, also das war ab da hatte man eigentlich das Gefühl, dass es eigentlich nicht mehr wirklich nach oben geht. Auch wenn dann halt eben noch dieses HSV-Spiel kommt, was irgendwie so eine Chance darstellt, wonach sich dann halt, also nach diesem Spiel hat sich dann wirklich diese tiefe Gewissheit eingestellt, aber eigentlich war es uns, glaube ich, allen auch vorher schon klar.
Also da würde ich komplett mitgehen, dass das Fürth-Spiel war für mich, glaube ich, in der Nachbetrachtung auch der Tiefpunkt. So, das war irgendwie am schlimmsten, weil ich finde, da wurde so viel so offenbar.
Ja. Also, was ich erinnere, ist, dass das Fürth-Spiel mich, glaube ich, in meiner Meinung, die ich dann in ein paar Podcasts zuvor schon genannt hatte, dass man auf keinen Fall mehr oben reinschnüffelt und eigentlich die Saison nur noch zu Ende spielt, schon bestätigt hatte. Ich glaube, mein Saisonfazit stand da schon. Und das lag einfach vor allem daran, dass man, finde ich, zum Beginn der Rückrunde mit den zwei Neuzugängen und mit vielen Spielern, die einfach in der Hinrunde nur ihre Leistungsfähigkeit angedeutet hatten, da war ich durch mit. Also ich habe nicht mehr gedacht, wir haben dann noch einen versteckten Zollis in der Mannschaft. Auch wenn ein Van Brederode schon noch ein paar Schippen draufgelegt hat in der Rückrunde, fehlte einfach auch dieses Spiel, wo man mal gesehen hat, was die Mannschaft an einem Sahnetag zu leisten in der Lage gewesen wäre. Denn irgendwann hat man nicht mehr dran geglaubt, dass das nochmal so eine Mannschaft aus einem Guss werden kann, sondern man hat halt gebastelt, gesucht, gebastelt, dann fällt wieder jemand aus, dann ist eine Verletzung, und dass aus dieser Suchbewegung am Ende nochmal eine Serie werden sollte, also die Hoffnung hatte ich schon vorher verloren.
Können wir da halt von der Herangehensweise insofern widersprechen, weil du verargumentierst das ja mit der Offensive. Du hast jetzt halt vor allem offensive Spieler genannt, und Lou hat das ja gerade im Hinblick auf den Anfang der Rückrunde auch schon gesagt, man kriegt zwar zwei Tore rein und dann schießt aber drei in dieser Phase, etwas überspitzt gesagt. Und Tore schießen war nicht das Problem der Fortuna in dieser Saison. Die haben ihre Tore geschossen. Sie haben 57 Tore geschossen, das ist vollkommen okay. Das Problem ist ja, dass sie zu viele reingekriegt haben. Und die Frage ist aber halt trotzdem, und das finde ich ja interessant, weil du hast natürlich trotzdem recht, ja, es gab halt irgendwie, was halt ein Spiel irgendwie attraktiv macht, wo man halt auch mehr mit verbindet und die Identität mit verbindet, ist ja eben Lösung mit dem Ball und Richtung Tor. Und das frage ich mich ja nach wie vor, wie hat die Fortuna das eigentlich geschafft, diese 57 Tore zu schießen? Also ist es nur irgendwie individuelle Klasse? Ja, das ist bestimmt auch. Aber was, also man hat, das ist ja auch Teil dieses nicht erklären können, was war eigentlich Fortuna-Tune-Fußball in dieser Saison. So, vor zwei Saisons hätte man das sagen können, ja, die flanken halt wie doof und machen halt ihre Tore. Letzte Saison war es halt Zollis, Verlagerung auf Zollis, macht dann das Tor. Es war halt irgendwie zu erkennen, was man, wie man diese Tore gemacht hat. Man konnte es irgendwie herleiten und es hat Sinn gemacht. Diese Saison war es, also jetzt für mich ein bisschen übertrieben, so ein bisschen, und das macht es ja auch unbefriedigend, teilweise ein Zufallsprodukt. Es war es, glaube ich, nicht, ja, aber es fühlte sich vielleicht so an, dass man irgendwie offensiv die Tore nicht gemacht hat. Die Tore schon gemacht hat, aber nicht irgendwie nach einem Plan, den man festgestellt hat. Oder sehe ich das zu stark? Gibt es da eine Gegenthese zu diesem zu dieser gefühlten Planlosigkeit im Offensiven. Weil es ist ja vielleicht auch kein Zufall, wenn man irgendwie 57 Tore schießt. Klar, es haben andere Mannschaften mehr Tore geschossen und es ist nicht total krass viel, aber es ist eben auch nicht irgendwie total wenig.
Ja, und es ist aber auch nicht so, dass irgendwie Fortuna irgendwie drauf und dran war, noch mehr Tore zu schießen, sondern die matchen so ziemlich ihren X-Goals-Wert. Ne? Also viel mehr wäre auch nicht drin gewesen, so realistisch, als die Tore, die man gemacht hat.
Ja, man hat einfach relativ viel
von der Saison davor auch.
Man hat aber einfach, glaube ich, relativ viel hochprozentige Chancen gehabt und die gerade in dieser Phase, in der ersten Hälfte der Rückrunde, aber halt eigentlich ja fast die ganze Rückrunde durch, halt einfach auch ziemlich eiskalt verwandelt. Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor gewesen. Aber genau wie du, Jan, ich habe da auch nicht gesehen, dass man halt nach einem bestimmten klaren Prinzip halt irgendwie diese Chancen rausgespielt hat, sondern es sind halt eben viele verschiedene Wege gewesen, wie man diese Tore erzielt hat. Und ich würde euch da jetzt irgendwie eigentlich auch nochmal bestätigen wollen, in dieser Bewertung, was eigentlich das Problem der Fortuna diese Saison gewesen ist, weil ich glaube, dass man halt so viele Tore reinbekommen hat, das ist eben auch vor allen Dingen an der krankenden Offensive halt irgendwie festzumachen, weil man zum einen unglaublich konteranfällig gewesen ist, weil man halt einfach vorne Bälle verloren hat, weil man eben nicht diese klaren Abläufe gehabt hat und weil man dann halt einfach auch sehr, sehr schlecht gestanden hat. Und zweitens kann ja auch gerade, wenn man halt eben eine super funktionierende Offensive hat, kann das eben ja auch richtig gut für die Defensive sein, einfach weil Mannschaften gar nicht so riskant gegen die spielen können, weil sie halt damit beschäftigt sind, zum Beispiel ein Solis zu doppeln oder sich halt einfach mit ihrer Defensive halt eben beschäftigen müssen. Und wenn du halt eben diese klaren Abläufe hast, gerade wenn es vielleicht sogar auch in einem Ballbesitzspiel ist, kannst du ja auch Spiele mal ganz, ganz, ganz anders kontrollieren. Und das konnte die Fortuna gerade in dieser Phase, drittes Saisonviertel quasi, überhaupt nicht so gut. Ja, also ich finde, was dann halt irgendwie so den nächsten Bruch halt irgendwie eigentlich bedeutet und dann eben eigentlich die letzte Saisonphase einleitet, ist eigentlich dieses Kaiserslautern-Spiel. Also und zwar die Halbzeit. Die erste Halbzeit von Kaiserslautern ist halt irgendwie richtig schlecht. Genau wie gegen den HSV sieht man da halt irgendwie einen völlig verzweifelten Daniel Thun, der vorher schon mehrfach in den Medien gesagt hat, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass er halt eigentlich gar nicht mehr weiß, was er denen noch mit auf den Weg geben soll, dass er nicht mehr weiß, wie er ihnen das mit auf den Weg geben soll und nichts deutet irgendwie darauf hin, dass man da wirklich halt irgendwie nochmal oben ranschnuppern kann und dann wird halt irgendwie nochmal ein bisschen umgestellt und die Fortuna spielt eine richtig gute zweite Halbzeit eigentlich gegen Kaiserslautern, lässt sich dann da ein zweites Mal diese Saison von Lautern irgendwie ziemlich läppisch dann doch irgendwie noch besiegen, aber hat dann da scheinbar irgendwie was gefunden und man gewinnt dann danach gegen Münster, was halt auch nochmal irgendwie ein wichtiger Moment ist, dass man da mit 10 Mann irgendwie am Ende sehr, sehr tief dieses 1-0 verteidigt bekommt und dieses tiefe Verteidigen ist dann eben auch der große Erfolgsfaktor bei den beiden Auswärtsspielen in Paderborn und in Elversberg, wo man 4 Punkte holen kann und und danach ist man halt eben wieder wirklich richtig dran im Kampf um den Relegationsplatz. Die Konkurrenten spielen für die Fortuna am Samstag, am Freitag, am Samstag, sodass man dann eben samstagsabends gegen Nürnberg spielt, vor quasi die große Bühne hat. Und da geschieht dann was glaube ich, in meiner Betrachtung relativ wichtig ist, wenn es darum geht, ob man noch Dritter hätte werden können oder nicht. Man geht halt von diesem tiefen Verteidigen, was halt eben die letzten 3 Spiele gut funktioniert hat, geht man wieder weg, sondern geht sehr, sehr offensiv halt in dieses Spiel. Besonders Moritz Heyer, glaube ich, spielt da eine super aktive Rolle. Aber man liegt halt eben ziemlich schnell 0-3 zurück und kann das dann halt eben nicht mehr in den unglaublich bitter benötigten Sieg umdrehen.
Das war dann die Aushaltenphase, ne?
Ja, aber man hat ja versucht umzuschalten aus der Aushaltenphase und dann wird's.
Ja. Doch, da mussten die Fans was aushalten.
Ja. Genau, aber zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht, ich war halt dann, glaube ich, auch, da war ich schon quasi in der Tim-Phase der Saison angekommen, wo ich dachte, ja, klar, das Papier, auf dem steht da noch was, aber de facto wird da halt nicht mehr viel laufen. Vielleicht war es auch ein Selbstschutz, um so ein bisschen was von sich wegzuhalten, ja, Enttäuschung und so weiter und so fort. Aber klar, das Braunschweig-Spiel dann danach, 2-2. Gut, ne? Ist ja auch jetzt drin geblieben, die Eintracht aus Braunschweig ist halt eine gestandene Zweitligamannschaft. Da kann man schon mal unentschieden spielen gegen.
Die waren in der
FC Schalke 04 ist keine gestandene Zweitligamannschaft. Ja,
die sind ein Strauch in der Zweitligist, würde ich sagen, FC Schalke 04. Man strauchelt die Saison dann auch noch zu Ende, würde ich sagen.
Ja. Aber ich glaube, also das, was wir, glaube ich, am Anfang gesagt haben, wie wir die Saison bewerten, vieles davon findet sich, glaube ich, auch in der Bewertung durch offizielle oder halboffizielle der Fortuna wieder. Also so eine Grummeligkeit mit dieser Saison, ja, möchte ich es mal sagen. Ja, dass man, dass da viele madernd zurückblicken und natürlich der gegenwärtige Zustand dem kommenden großen Umbruch erhöht diese Grummeligkeit noch, weil man irgendwie vor noch mehr Ungewissheit steht, als das im Laufe des laufenden Betrieb noch war.
Ja. Ja, und ich habe mich gerade gefragt, ob wir nochmal jetzt sind wir ja wirklich quasi alle Spiele nochmal durchgegangen, haben nicht so richtig viel über die Spielweise geredet, aber ein bisschen schon auch. Aber ich habe das Gefühl, wir haben halt so viele verschiedene Faktoren genannt, die eben schiefgegangen sind. Deswegen vielleicht diese Frage, woran hattet denn ihr Legen jetzt, auch gar nicht mehr so relevant ist, weil es gab ja wirklich unterschiedliche Faktoren, viele Verletzungen und so weiter und so fort. Ich fände aber schon interessant,
halt
noch
nicht
zu sagen.
Ja? Sehe ich halt nicht so. Also klar, Verletzungen und Gedöns, aber du kannst natürlich irgendwie auch Dinge wie die Relegation, dass die Niederlage anführen und so weiter und so fort. Aber ist euer Vertrauen in Daniel Thun eigentlich gewachsen diese Saison?
Du hast
das
jetzt
ist
gerade
eine ganz wichtige Frage.
Du bist mir ja in die Parade gefahren und ich wollte eigentlich
ja,
gerade
aber
genau
dann
darauf
ist es doch genau
hinaus.
Wichtig. Ja, aber ja. Das, dann hast du es einfach nicht, weil
nee,
dann ist
hast
natürlich
nicht unterbrochen.
Das.
Okay.
Trink nochmal deinen Schumacher, sagen. Ja, und ich trinke nochmal mal.
Ich trinke hier mal ein Stück. Wir müssen die Gemüter kühlen, während Lou jetzt lässig elegant moderiert.
Ja, ich wollte halt
er räumt
kurz
einfach
genau
ab, was
da,
wir hier vorgelegt haben. Ja.
Ich wollte gar nichts abräumen, sondern ich wollte eigentlich genau diese Diskussion, die ihr beide jetzt gerade angefangen habt, eigentlich noch mehr befeuern. Und zwar gibt es zwei, drei interessante Zitate von Daniel Thun, die er nach der Saison abgegeben hat. Und da nennt er zum einen vier Hauptgründe dafür, dass es halt eben mit dieser Saison für ganz oben nicht gereicht hat. Und da nennt er zuerst halt, wie gerade schon angesprochen, eben diese Relegation gegen Bochum, dieses bittere Ereignis, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Dann haben wir auch schon angesprochen, dass halt eben die Transfers nicht gezündet haben, nicht ausreichend gezündet haben, dass die der Mannschaft nicht haben wirklich weiterhelfen können. Dann natürlich auch die Verletzungen haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen. Und er nennt, ihr habt es gerade angesprochen, eigene Fehler. Ich glaube, bei diesen Punkten können wir mit Sicherheit irgendwie alle mitgehen. Frage ist natürlich dann so ein bisschen, wie man das gewichten will oder ob man das überhaupt gewichten muss.
Ja, ich meine, wenn man das große Fass aufmacht und über den Trainer diskutiert, ist es schon interessant, ob man zwischen diesen vier Faktoren den Einfluss des Trainers eher auf eins oder eher auf vier sieht. Also vielleicht müssen wir das doch überlegen. Also ich würde als diesen Schock von Bochum würde ich mal weiter unten einsortieren, der war irgendwann überwunden. Ich sehe schon, dass, also es ist so ein bisschen irgendwie wie als wäre der gesamte Maschinenraum ausgetauscht worden und das gesamte Getriebe der Mannschaft. Also ich sehe schon den Abgang von Engelhardt, Tanaka, dem Duo, fast noch mehr als vielleicht von Zollis, der natürlich auch schon als etwas an, was man vielleicht mit Fehlern des Trainers ungefähr auf eine Höhe stellen kann. Also das ist mit Sicherheit ein Problem gewesen. Diese drei Spieler hat man einfach nicht ersetzt bekommen. Aber dann muss ein Trainer irgendwie auch Lösungen finden über eine Spielzeit mit 34 Spieltagen. Und das habe ich leider zu wenig gesehen.
Also wir sind ja der Podcast, der Klaus Allers von Bus wirft, immer auch mit viel Wohlwollen begleitet. Und das würde ich da auch ganz stark machen wollen. Also die Abgänge waren da und man hat, glaube ich, dann keine guten Transfers getätigt. Einige davon auch mit Ansage nicht. Dass die defensive Mittelfeld, das haben wir jetzt 30 Mal angewöhnt, dass es halt nicht ausreichend und mit viel Risiko ersetzt worden ist, mit Arc, und dann hofft er, dass Zimbo das noch kann. War halt einfach. Ne? Ja, und Bamba, aber stimmt, Spieler, ja, den man wieder vergessen hat. Aber das ist halt einfach risikoreich gewesen. Okay. Dann halt das, was Tim sagt, halt dieses Nichtfinden einer Spielidee, was eben die Saison meiner Meinung nach schon unterscheidet sehr grundlegend von dem, was Daniel Thun vorher gemacht hat. Er hat vorher eben immer anhand des Kaders, den man hatte, da hatte man auch gewisse Einzelspieler, die in guten Phasen bei der Fortuna waren, aber die hat er auch sehr gut einsetzen geschickt. Es ist ihm eigentlich immer gelungen und es ist ihm diese Saison kaum bis gar nicht gelungen. Ja, vielleicht ist Johannesson so einer, aber der hat auch, glaube ich, eine individuelle Qualität, das würde ich nicht ganz gelten lassen. Und was ich halt fast noch erschreckender fand, war halt das Krisenmanagement. Also die Kommunikation, die hängenden Schultern, das am Seitenrand stehen, das nicht eingreifen, das vielleicht vorher auch schon immer da war, ist ja auch kritisiert worden von anderen, von uns vielleicht da weniger, aber und halt diese Pressekonferenzen, wo er halt, ja, die Mannschaft wird nicht mehr erreicht, und das fand ich schon sehr irritierend ein bisschen. Aber es liegt vielleicht auch an Frustrationen, die tatsächlich aus Dingen herrühren, die wir nicht bewerten können, weil wir die Kommunikation von Thun mit der Mannschaft nicht haben und auch von Thun mit der sportlichen Leitung, mit Weber und Allofs, nicht haben. Ja, es kann natürlich sein, dass, wenn das Thun gesagt hat, Klaus, weiß ich nicht, ja, ob das so gut wird. Ich hätte lieber den und den gehabt, warum hast du dich nicht drum gekümmert? Weiß ich nicht, ja. Das würde gewisse Sachen erklären. Aber das sind schon so Dinge, die irgendwie mein Vertrauen nicht gesteigert haben.
Ich glaube, einen guten Einblick in das Seelenleben von Daniel Thun gibt auch eigentlich diese Pressekonferenz, die er am Tag vor dem 1:0 gegen Hannover, am letzten Tag der Transferperiode, gegeben hat, als gerade Tanaka verkauft wird und Daniel Thun mit gebrochener Stimme eigentlich sagt, dass man jetzt wirklich einfach irgendwann nicht mehr so viel von ihm mit der Mannschaft erwarten darf, wenn man ihm jetzt auch diesen Spieler irgendwie noch wegkauft und eigentlich keinen Ersatz da ist. Und er da wirklich auch sehr, sehr frustriert wirkt und sehr gebrochen wirkt. Und das wird dann halt alles so ein bisschen überpinselt davon, dass halt Zimbo an diesem Tag gegen Hannover halt diese außerkörperliche Erfahrung halt irgendwie hat und man irgendwie auch danach dann halt irgendwie noch ein paar Spiele halt irgendwie mit Abgezocktheit irgendwie auf seine Seite ziehen kann. Aber ich glaube, gerade mit den Neuzugängen Van Brederode, Bamba, hat Thun, glaube ich, sehr, sehr gekämpft und insgesamt auch damit, glaube ich, was einfach ansonsten da passiert ist auf dem Transfermarkt oder eben nicht passiert ist. Also ich kann mir auch nur vorstellen, dass dieselben Kritiken über zum Beispiel nicht ersetzte Sechser im Winter und so weiter, das ist ja nicht nur uns und allen anderen Fortuna-Fans aufgefallen, sondern das wird auch Daniel Thune aufgefallen sein. Und gerade jemand, der ja auch Fußball einfach so von der Defensive her denkt. Also ich kann mir auch wirklich nur vorstellen, dass da wahrscheinlich auch einige sehr, sehr harte Worte gefallen sind und dass er wirklich auch nicht zufrieden gewesen ist. Und deswegen nennt er ja auch den Punkt der Transfers bei den Dingen, die nicht gut geklappt haben. Und eigentlich nimmt er halt dann eben diesen Punkt mit den eigenen Fehlern auch in gewisser Weise wieder ein bisschen zurück, weil er halt eben in einem weiteren Zitat halt noch sagt, rein von den Gegebenheiten her, hätten wir eigentlich Neunter werden müssen. Damit kann er natürlich meinen, dass halt viele Spieler irgendwie überperformt haben. Aber da fallen mir auf den ersten Blick eigentlich nicht so viele bei allen. Er kann natürlich irgendwie auch Matchglück meinen, aber es kann natürlich auch, er erkennt natürlich auf einigen Feldern wahrscheinlich einige Fehler an, aber es kann natürlich eben auch heißen. Und da würde ich ihm auch gar nicht so unglaublich widersprechen wollen, dass er halt eben auch sehr, sehr viele Punkte herausgequetscht hat aus einer Mannschaft, die eigentlich gar nicht so viele Punkte hätte holen sollen.
Dass die Mannschaft überperformt hat, das sehen wir ja auch so. Die Frage ist halt, ob das nur am Kader lag oder eben auch an ihm.
Also ja, es ist natürlich der irgendwie Floor, ein bisschen
niedriger war.
Ja, genau.
Es lässt sich, das ist ja das, er schiebt die Verantwortung ein bisschen von sich weg. Ja, kann man so oder so sehen. Ich glaube, da sind auch viele Punkte dabei, aber ich glaube, dieser Eindruck, dass er selber kein glückliches Händchen macht, ja, wie bei diesem Nürnberg-Spiel zum Beispiel, das du angemerkt hast, das ist halt einfach nicht ein kleiner Fehler, das ist einfach ein Fehler, wo er das Spiel verliert, wo er 3 Punkte abgibt, ja, und wo ich mir nicht erklären kann, wie man da auf die Idee kommt, dass das ein guter Ansatz ist, so. Das sind dann einfach Dinge, vielleicht die können passieren, ja, Fehler sind menschlich, blablabla, aber das fügte sich schon auch ein in so einen Eindruck, dass er nicht immer auf seinem Top-Level war, ja, oder auch das Trainerteam, nicht nur ihn als Person vielleicht hervornehmen, ja.
Ja, aber also ich meine, wir haben ja auch im Laufe der Saison in vielen Folgen auch über die Personalie Daniel Thune diskutiert und sehr häufig haben wir auch Kritik angemerkt und dann immer auch mal überlegt, ja, wenn wir jetzt irgendwie direkt wüssten, gegen wen man Daniel Thune austauschen kann, dann würden wir vielleicht auf einem anderen Niveau diskutieren. Ich finde ihn nach wie vor, ich traue ihm zu, weil er es letztes Jahr gezeigt hat, auch wieder eine funktionierende, agierende und gut funktionierende Mannschaft zusammenzubauen, Spieler zu entwickeln und eine tolle nächste Saison zu spielen. Und eine Sache, weil ich wusste, dass wir heute auf jeden Fall noch mal länger über Daniel Thune reden.
Surprise!
tatsächlich hat er natürlich nicht Erstligasaisons coachen müssen. Das verzerrt das Ganze ein bisschen. Da holt man natürlich deutlich weniger Punkte. Aber es ist vom Punkteschnitt als Trainer gleichbedeutend mit Massimo Morales der beste Trainer, der zu unserer Lebenszeit bei Fortuna gewirkt hat.
Ja.
Und
ja, Massimo Morales.
Muss man daran nicht einen Trainer, sondern möglicherweise daran messen, ob man eine Entwicklung in der Mannschaft sieht und so weiter. Und das haben wir jetzt gesagt, da war diese Saison kein großes Bewerbungsschreiben.
Ja, und es gibt, du hast auch recht, ja, das da nochmal darauf hinzuweisen. Aber ich glaube, wir sind ja nicht nah dran zu sagen, der sollte nicht mehr Trainer sein. Das hat ja keiner von uns auch nur angedeutet. Aber ich glaube halt, die Frage ist, was lernt man aus so einer Saison? Ja. Wie viel Analyse muss erfolgen? Wie viel Selbstkritik muss man in der Lage sein zu tun, um sich auch zu verbessern? Ne? Das kann man ja auch sagen. Er hat es in der Vergangenheit geschafft, die Mannschaft einzustellen. Das ist in dieser Saison nicht gelungen. Und daraus kann man ja natürlich auch was lernen und sagen, warum nicht und so weiter und so fort. Aber ob denn den Eindruck zumindest nach außen vermittelt zu nicht zwingend, dass er da sehr stark in mit die Selbstkritik geht.
Ja.
So. Das ist auch okay, wenn er das halt nach außen hin nicht tut, solange er es nach innen macht und halt in seinem Trainerteam halt überlegt, was haben wir eigentlich falsch gemacht. Aber wir können eben nur die Außenseite, die Schauseite bewerten, weil wir nicht so nah dran sind. Ja, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass man mit Tune in die nächste Saison geht, ist meines Erachtens klar. Aber es ging ja auch um, ist unser Vertrauen eigentlich gesteigert worden?
Ja,
durch meine hervorragende Hinleitung in dieses Segment, das Moritz nicht gut vorbereitet hat.
Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Jan. Schön, dass wir da hingekommen sind zu diesem. Wir hätten es wahrscheinlich nicht geschafft, sonst
da hinzukommen. Nee, wir hätten bald über Bamba und Sechser gesprochen.
Ja. Habt ihr nachgeguckt, was Noam Bamba im zweiten Teil der Saison gemacht hat? Ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich überprüfe das mal, ja. Ihr könnt weiterreden über wichtige.
Also das ist der zweite Podcast dieser Saison, wo dieser Name einfach viel, viel, viel zu häufig fällt.
Ja, aber ist das jetzt eigentlich schon das Schleifchen, das wir unter diese Besprechung machen? Es ist die Quintessenz der Saison. Sie war.
Nee, weil, also, ich möchte gerne den großen Bogen zurück von meinem Ausgangsplädoyer, wie ich die Saison einordne. Ich hätte mir ja gewünscht, dass man nach der Saison dasteht und sagt, man hat einen Kern von der Mannschaft, die man in die nächste Saison rüber retten kann, um die man herum jetzt ein neues Team bildet, das nächstes Jahr um den Aufstieg spielt. Und an dem Punkt stehen wir nicht.
Ja. Eigentlich würde man sagen, man steht sogar im entgegengesetzten Punkt ein bisschen.
Ja, also es ist tatsächlich so, letztes Jahr hat man gesagt, okay, diese drei Abgänge, das ist Katastrophe, aber ich meine, man hat immerhin noch einen Rest von einem Team, was wirklich eine grandiose Saison bis auf das allerletzte Spiel gespielt hat. Und ich mache mir wirklich Sorgen, aber ich meine, wir sind auch noch ganz am Anfang der Transferperiode, was nächstes Jahr im Worst-Case-Szenario möglich ist.
Naja, deine Sorgen sind insofern ja auch berechtigt, dass du gewisse Erfahrungen im Leben mit Fortuna gesammelt hast und auch mit den letzten Transferperioden. Ne? Und das ist natürlich das, was du zugrunde legst bei der Bewertung der voraussichtlichen Zukunft. Und da kann man die Sorgen schon steigern. Aber auch hier können wir natürlich hoffen, dass Besserungen durch Selbstkritik der Beteiligten und durch eine vorausschauendere Planung erfolgt und vielleicht jetzt vor dem 1. September drei Spieler verpflichtet werden. Ne? Und nicht erst.
Also ich glaube, ich sehe das nicht ganz so negativ wie ihr. Vielleicht bin ich hier mal heute der positivere Teil. Also ich finde, auch wenn jetzt natürlich ein Umbruch ansteht und der Umbruch auch noch durchaus viel, viel größer werden könnte, als es gerade aussieht, weil wirklich auch einige Spieler im Kader mir entweder durch Aufstiegsklauseln gehen könnten oder auch einfach so ganz generell auf der Kippe stehen. Aber man hat jetzt, finde ich, bei den Spielern, die uns jetzt verlassen, nicht so unfassbar viel Substanz abgegeben oder halt nur Leute abgegeben, die, wenn sie wirklich viel Substanz gehabt haben, für das, was sie diese Saison so geleistet haben, dass ich mir schon vorstellen kann, dass man nie bis zum Saisonstart halt ersetzt bekommt. Und ich sehe auch so ein bisschen, meine ich, dass man auch schon teilweise auf dem Transfermarkt ab und zu mal andere Ansätze fährt. Und ich glaube, es braucht dann eben auch nicht so unfassbar viel, um so eine Mannschaft halt wieder richtig anzuzünden. Weil wir wissen halt alle ja auch mehr oder weniger, was Daniel Thun für einen Fußball spielen lässt. So, der wird nicht eine unfassbar krasse Handschrift entwickeln, nicht die eine Spielweise, wie man spielt. Der wird nicht so ein krasser Konzepttrainer werden, sondern der wird sich schon einfach immer sehr viel auch am Gegner ausrichten. Macht das aber halt eben sehr, sehr gut. Und er kann, wie wir es jetzt ja auch in dieser Saison wieder gesehen haben, Mannschaften auch, wo es nicht so richtig funktioniert, wo nicht ein Rädchen ins andere greift, kann er trotzdem zu relativen Erfolgen führen. Und das ist erstmal eine relativ gute Basis. Und natürlich müssen wir dann darauf hoffen, dass vielleicht bei den ein, zwei Spielern, wo Klaus Allofs dann ganz am Ende nochmal sehr, sehr tief in sein Notizbuch schauen muss, um es anders zu formulieren, die Spieler, wegen denen Klaus Allofs dann am Ende der Transferperiode nochmal angerufen wird, die müssen dann halt mal funktionieren. Das kann halt mal funktionieren, so wie bei Zolles, oder das kann auch mal nicht funktionieren wie bei Van Brederode. Aber ich glaube, so eine Daniel Thun-Mannschaft, wenn die halt da jemanden dazu bekommt, der natürlich ein bisschen so ein Lotterielos ist, aber das kann halt eben aufgehen. Diese Allofs-Transfers können halt auch aufgehen, und wenn die aufgehen, dann tut halt so ein Unterschiedsspieler, natürlich tut ein Unterschiedsspieler jeder Mannschaft erstmal sehr, sehr gut, aber so einer soliden Daniel Thun-Mannschaft hilft es, glaube ich, nochmal mehr weiter als einer Mannschaft, die eh schon irgendwie auf einem hohen Niveau spielt. Und da, ja. das sehe ich halt eben schon. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Es ist auch ein großer Pluspunkt für uns, dass wir, in Anführungsstrichen mit ein bisschen mehr Kontinuität trotz dieses Umbruchs auch wieder in die Saison starten können, als das bei vielen anderen Teams der Fall sein wird. Einfach dadurch, dass wir jetzt auch seit vielen Jahren den gleichen Trainer haben, das gleiche Trainerteam haben. Wenn ich mir nochmal anschaue, wie, also auch andere Mannschaften stehen vor großen Umbrüchen, gerade eben auf der Trainerposition auch. Also von den Mannschaften, mit denen wir letztes Jahr in die Saison gegangen sind, von den 18 Teams, die in die Liga 24, 25 gegangen sind, da hat es insgesamt 18 Trainerwechsel gegeben, 18 nur während der Saison. Und bei weiteren 6 davon wird man jetzt nochmal mit einem neuen Trainer in die Saison gehen, nämlich bei Paderborn, bei Elversberg, bei Magdeburg, bei Hannover, bei Schalke und bei Braunschweig. Ist bei allen natürlich nicht komplett fix, aber können wir, glaube ich, sicher sein. Dazu kommen natürlich eben dann auch nochmal zwei Mannschaften von oben, zwei Mannschaften von unten, die irgendwie erstmal in der Liga ankommen müssen. Also ich glaube, wir sind da gerade auch für den Anfang ein bisschen besser aufgestellt, als wir das gerade meinen. Natürlich alles vorausgesetzt, dass wir bis zum Trainingsstart genügend Spieler haben werden, bin ich aber relativ optimistisch. Natürlich wird das alles wieder irgendwie die übliche Teppichflickenarbeit sein wie sonst, das kennen wir nicht anders, aber das muss uns halt nicht von einem guten Start abhalten, das war letztes Jahr auch nicht so.
Ja, aber also dein Plädoyer in aller Ehren, ich möchte trotzdem einfach nur zwei Zahlen hier reinstellen, natürlich klar, es ist eben klar, dass da einfach auch noch viel passiert, bis dann die Vorbereitung beginnt und bei David Kownacki man ja auch noch Hoffnung hat. Aber es verlassen einen einfach 24 Saisontore und das kann auch anwachsen, wir gehen mal davon aus, dass Johannesson bleibt auf. Aber ansonsten würde das auf 35 Saisontore, die uns verlassen, anwachsen. Und klar, sind das alles Spieler, die jetzt irgendwie schon länger dabei waren, aber auch ein André Hoffmann verlässt uns in dem Moment, in dem er auf viele Einsatzminuten gekommen ist, 34 Mal im Kader gestanden hat, 29 Mal gespielt hat. Das muss man sagen, so diese erfahrenen Spieler, die irgendwie auch schon alles erlebt haben im Fußball, die fehlen auch jetzt ein bisschen im Kader. Aber das heißt ja alles nichts. Das kann man alles ersetzen. Trotzdem muss man all diese unterschiedlichen Baustellen jetzt gleichzeitig bedienen. Und das ist halt schon auch eine große Herausforderung, die man erstmal meistern muss.
Das Plädoyer für die Kontinuität auf der Trainerposition völlig richtig. Also ob Johannesson bleibt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Also das sehe ich nämlich nicht. Das ist nämlich, also klar, ich kann mir schon vorstellen, dass man sportlich einen André Hoffmann, einen Nicola Gavori ersetzen kann. Das kann ich mir gut vorstellen. Beim Johannesson wird es schwierig und beim Kastenmeier wird es noch schwieriger. Also, nee, nicht noch schwieriger, ist auf eine ähnliche Weise schwierig. Das wird diesen Umbruch, wenn du den Torwart verlierst, auch nochmal groß machen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Auf der 6. Position, ob Arc bleibt, werden wir auch sehen. Ja. Also es ist trotzdem ein Wert an sich, den Trainer zu haben. Das ist absolut, absolut korrekt. Ja, auch andere Mannschaften in der Liga werden Kaderumbrüche mitmachen müssen. Trotzdem ist natürlich der Kaderumbruch, den die Fortuna jetzt vor sich hat, im Vergleich mit den letzten Jahren einfach sehr groß. Ich weiß nicht, ob meine Erinnerung ist manchmal sehr trügerisch, aber ob es einen größeren Umbruch gab nach dem Abstieg aus der ersten Liga 2019. Ne? Das war schon so ein richtig krasser Umbruch und die Erfahrung daraus ist nicht sonderlich gut. Aber das ist schon, es ist Das hat ja keiner klein geredet, ne? Sondern man hat auf Faktoren hingewiesen, die das vielleicht ein bisschen abmildern können. Aber es ist eine große Aufgabe, vor der Klaus Allofs und Christian Weber stehen und die müssen jetzt erstmal zeigen, dass sie das können.
Es birgt ja unheimlich Chancen gerade eigentlich auch, ne? So,
dorniger auch, ja.
Dornige, totgefahrene Hunde birgt. Also wenn wir uns jetzt diesen neuen Kader zusammenstellen können, natürlich ist das alles nicht wünscht dir was und so weiter, aber es wird ja momentan, vielleicht können wir da gleich gesondert drüber reden, aber es wird ja schon viel drüber gesprochen, ob man denn jetzt mehr ins Risiko gehen wird oder nicht oder dass man das tun sollte. Und so, das wird ja irgendwie aus verschiedenen Seiten durchaus angesprochen. Und es bietet sich ja durchaus eine Chance, jetzt zu gucken, wen habe ich gerade da und wen stelle ich drumrum. Und Johannesson zum Beispiel soll die Ausstiegsklausel relativ bald ablaufen. Richtig. Siebert glaube ich auch. Also zumindest gerüchteweise ist da relativ bald Klarheit zumindest.
Es ist gar keine Klarheit.
Johannesson 10 Millionen Angebot.
Nein, auch nicht so. Ein 10 Millionen Angebot. Wenn Johannesson einfach von seinem Berater kriegt, ey, du kriegst hier 4 Jahre in meinem Erstligaverein, 2 Millionen pro Jahr, dann wird Johannesson zum Verein sagen, ich möchte gerne gehen. Und dann werden die halt sagen müssen, ja, was sollen wir machen? Ne? Also das ist nicht nur 10 Millionen.
Ja, das ist einfach mein Take. Ich würde auch davon ausgehen, dass Johannesson einfach noch die ersten Spiele da ist, dass jetzt vielleicht keiner diese Ausstiegsklausel zieht, aber am Ende hat er noch ein englischer Zweitligist.
Die 10 Millionen über.
Ja, nicht die 10 Millionen, sondern ungefähr das, was wahrscheinlich die Ausstiegsklausel auch sein wird und dann ist es halt eben so.
Ja. Ja. Also 10 Millionen wäre, glaube ich nicht. Das sind deutsche Zweitligisten, die keine 10 Millionen Ablöse.
Das ist halt bitter so. Yannick Engelhardt waren 8 oder 6. Na, egal. Ich glaube, es birgt Chancen. Also man hat ja auch in der RP gelesen, dass direkt nach dem Frühstück man von Vereinsseite nochmal eindringlich mit Johannesson geredet habe und ihm quasi die Führungsrolle der nächsten 7 Jahre Fortuna dargelegt hat als Plan und so. Der Junge ist schon auch ganz gerne da.
Was man halt so macht.
Ja, auf der anderen Seite hat er halt auch schon jetzt irgendwie nach dem letzten Spiel gesagt, man weiß nie, was im Fußball passiert. Manchmal kann es ganz schnell gehen. Das ist auf jeden Fall auch das erste Mal, dass das aus seiner Ecke kommt. Also das kann natürlich auch viel die Enttäuschung nach dem Magdeburg-Spiel gewesen sein. Aber ich glaube, da sollten wir uns keine...
Ich mache mir da auch keine Illusionen. Ich wollte eigentlich nur sagen, es birgt eine Chance, dass jetzt viele Stellen, worüber wir uns viel beschwert haben und wo sich Tune viel beschwert hat. Jetzt muss man mal gucken, kriegen Tune und Allofs zusammen das hin mit Weber, dass man einen Kader so baut, dass Tune sich nicht hinterher beschweren kann und sagen kann, ja, so kann ich auch nicht arbeiten.
Das wäre ein erstes Mal. Also das wäre, also warum erwartet man quasi von Christian Weber und Klaus Allofs etwas, was sie bisher noch nicht gezeigt haben? Ich habe auch das Gefühl, weil sie das
in dem Extrem noch nicht zeigen mussten und durchaus für Klaus Allofs ja jetzt gerade auch eine interessante Zeit ist. Der ist in seinem letzten Vertragsjahr. Vielleicht wird er dann doch mehr auf seinen Trainer hören, wenn der Trainer ihm sagt, hör mal, also ich meine, die sind ja schon verbunden miteinander. Allofs hat ihn geholt, wenn es auch nicht seine eigene Idee war, hat er ihn aber geholt. Wenn sein Trainer erfolgreich ist, kann er sich weitere Jahre im Vorstand der Fortuna verdingen, als Sportvorstand. Die sind ja schon alle auf gegenseitigen Machterhalt bedacht, so, ne? Also die können sich ja gegenseitig die Position, ihre Position jeweils sichern oder eben sich das auch verbauen.
Ja, aber ob man dann halt hinter
besser wird.
Fest etablierte Verfahrensweisen fällt, weiß ich nicht. Also ich habe auch den Eindruck, dass es manchmal, dass es schon Indizien dafür gibt, dass jetzt schon mehr passiert als in den letzten Jahren. Das ist gut, aber es ist auch zwingend notwendig. Aber wir müssen ja auch, darauf hast du ja hingedeutet, was Alofs ja jetzt macht, ist halt Druck auszuüben, halt mehr Geld auszugeben, mehr ins Risiko zu gehen. Und ja, das tut ja so, als ob man das in der Vergangenheit nicht gemacht hätte. Aber das ist ja nicht richtig. Die Fortuna ist finanziell die letzten Jahre immer darauf gefahren, Erstliga-Fußball spielen zu wollen. Also man, klar, man hat letzte Saison hat man von dem Geld, was man eingenommen hat, nicht viel ausgegeben, weil die finanzielle Situation schlechter war. Aber man ist vorher, und das haben wir ja in diesen Finanzfolgen auch schon ins Risiko gegangen. Also vor allem angesichts der Vergangenheit der Fortuna in ein gewisses Risiko gegangen. Und da muss man aufpassen, dass man halt da nicht drauf reinfällt, zu tun und zu finden, ja, jetzt müssen wir mehr Risiko machen, weil es der Vergangenheit nicht gemacht hat. Das stimmt ja nicht. Ja, also das, man merkt ja schon, wie es da quasi intern ja drum gerungen wird um die Finanzmittel. Das ist auch, glaube ich, ganz normal. Das ist, glaube ich, bei allen Vereinen so, ja. Die man zur Verfügung hat, dass es da Interessen gibt und da werden wir sehen, wer sich da durchsetzt und was für ein Etat man da einsteigt und was dann natürlich auch für Spieler bei rumkommen. Denn es ist ja auch, ja.
Ja, also ich hoffe mal, dass das Ringen einfach nicht noch zu einer zusätzlichen Baustelle wird, sondern irgendwann mal klar ist. Ich hoffe bei dem gerupften Kader, vor dem man jetzt steht, das erstmal um ein bisschen ja entspannter durch die Sommerpause gehen zu können, zu dem ersten heute eingetüteten Neuzugang sich noch schnell der ein oder andere dazugesellt.
Klaus, die Corona hat da hier Leute.
Ich möchte aber kurz nochmal sagen, also ich glaube ja auch nicht, dass Tune unbedingt mehr Geld fordert, sondern Tune kann ja fordern, lieber Sportvorstand, besorgt mir Spieler mit folgendem Profil, weil das sind die Leute, die ich brauche. So, und ob die jetzt aus der dritten Liga kommen oder aus der zweiten belgischen oder aus der Premier League, das ist dann die Aufgabe von Weber und Alofs zu sagen, guck mal, der passt in dein Profil und der passt in unsere finanziellen Möglichkeiten. Das ist die hohe Kunst. So, ich wollte so, ne? Und ich glaube, dass Alofs durchaus, dass sie jetzt schon unter Druck sind, um eben diesen Vorstellungen des Trainers mehr entgegenzukommen, weil es da ja ganz offensichtlich diese Saison schwerwiegende Probleme gab. Und es ist nicht alles Schuld von Alofs und auch nicht alles Schuld von den Spielern, sondern da hat Tune dann sicherlich auch seinen Beitrag quasi. Aber Daniel Tune ist mit dem Spielermaterial, was er hatte, wir sprechen von Menschen, nicht gut klargekommen und hat da keine klare Idee mit entwickeln können und keine Entwicklung hinnehmen können und so. Und das sieht Alofs doch auch. Und das ist das, worauf ich meine Hoffnung fuße.
Ja, also ich fuße meine Hoffnung auch, also meine Hoffnung, die ich da eben angesprochen habe. Das wurde auch ein bisschen. Also es klang jetzt auch alles schon viel hoffnungsvoller, als es eigentlich gemeint war. Ich wollte eigentlich nur damit sagen.
Da holt dann wieder.
Es gibt halt wirklich auch positive Sachen, auf die man schauen konnte. Und ich habe halt das Gefühl, dass ein Klaus Allofs jetzt im Sommer 25 ein bisschen besser darauf vorbereitet ist, was es bedeutet, in der zweiten Liga zu arbeiten, als er das beispielsweise in dem Sommer 2022 gewesen ist. So, also ich glaube, da ist schon jetzt mittlerweile ein tieferes Verständnis dafür, wie funktioniert so eine Liga, wie muss man da einen Kader bauen, so, und das gibt mir halt ein bisschen Hoffnung und auch irgendwie so diese, so, halt so dieses Gefühl, ich weiß ja gar nicht, wie da intern gearbeitet wird, dass ich da so nach und nach so ein Christian Weber auch ein bisschen freischwimmt und dass da auch einfach ein paar andere Ideen reinkommen, was man eben auch teilweise daran sieht, was halt auch für Spieler gerüchtet werden und eben auch jetzt der Neuzugang Julian Hetwa ist da jemand, der mir da erstmal ein kleines optimistisches Gefühl irgendwie gibt. Man darf aber natürlich wirklich, und da habt ihr eben natürlich auch schon darauf hingewiesen, aber man kann nicht genug betonen, wie krass dieser Umbruch ist, der jetzt da bevorsteht und dass der einfach noch viel, viel größer werden kann, weil halt eben 8 Spieler jetzt Fortuna schon verlassen haben. Es gibt dann mit Siebert, Kastenmeier und Johannesson 3, die uns verlassen könnten, einfach weil sie sehr, sehr interessant sein werden auf dem Transfermarkt. Und ich zähle dann auch ehrlicherweise natürlich dann irgendwie auch im erweiterten Kader, aber auch nochmal insgesamt 9 weitere Spieler, die halt Wackelkandidaten sind und wo auch teilweise zum Beispiel die RP berichtet hat, dass man sich da Abgänge sehr, sehr gut vorstellen könnte. Wie bei Vermey, der schon gerüchtet wird. Bei Niemetz soll die Fortuna bereit sein zu verkaufen. Jordi De Weijs ist natürlich so jemand, über den, ne, aber das sind natürlich auch sehr, sehr viele Spieler, die jetzt einfach auch teilweise außen vor waren. Jan, du hast Giovanni Haag angesprochen. Da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass da halt irgendwie beide Seiten vielleicht irgendwie nicht so wirklich glücklich sind, wie das bisher gelaufen ist und dass man sich da vielleicht irgendwie auch früher trennt, als man das gedacht hat. Und auch Lundahl wäre zum Beispiel jemand, wo das auf jeden Fall zu vertreten wäre, dass man einfach sagt, ey, es reicht halt einfach nicht. Ne? Und von daher ist es aber einfach sehr, sehr schwierig, weil auf dieser Wackelkandidatenliste sind sehr, sehr viele Kandidaten drauf. Aber man muss eigentlich erstmal dafür sorgen, dass man die ganzen Spieler ersetzt, die halt schon weg sind und halt eben auch Kandidaten dafür in der Hinterhand hat, dass man reagieren kann, wenn bei Kastenmeier, Johannesson, Siebert die Ausstiegsklauseln gezogen werden. Damit wird man sich gerade hauptsächlich beschäftigen und alles andere ist dann wahrscheinlich eher einfach Arbeit, die man weiter nach hinten schiebt. So, auch wenn das eigentlich bitter nötig wäre, sich eben auch mit diesen ganzen Wackelkandidaten zu beschäftigen.
Bei der Torwart? Braucht man eh. Es ist.
Ja, zweiter Torwart wahrscheinlich, ne? Sogar eher.
Ja, meine ich ja. Also ja, einfach, ich habe ein bisschen genuschelt, ja.
Jo, ja. Aber.
Absolut.
Man weiß jetzt, wie so ein Kader für die zweite Liga ist, seine Hoffnung aussehen muss, ja? Mittlerweile hat man Erfahrung darin. Ja, okay. Das ist eine tolle Hoffnung, die ich nochmal unterlegen möchte mit einer Statistik. Eine nicht so spezielle Statistik, aber ich mache mal eine Quizfrage draus. Was hat die Saison 86-87 mit der kommenden Saison gemeinsam?
Geht dann Moritz erstmal Bier kaufen? Bier holen, das sehe ich genau. Ja. Die Saison 86-87, der kommende.
Ja.
Boah, das war ein bisschen vor meiner Zeit.
Ja, das ist die letzte Saison, in der Fortuna zum 6. Mal in Folge in derselben Liga-Zugehörigkeit gestartet ist. Okay. Also so langsam.
Damals noch in der Bundesliga, vermutlich.
Ja. Gewöhnt man sich an eine Liga-Zugehörigkeit. Und da möchte Klaus ganz schnell raus.
Ja, in die eine oder andere Richtung. das ist sicherlich das Fortuna-Rezept. Ja. Keine allzu lange. Die Leute wollen unterhalten werden. Ja, in die eine oder andere Weise. Ja, ich meine. Ich hab jetzt ein bisschen das Gefühl, wir sind auf einem guten Punkt angekommen, wo wir entweder jetzt nochmal einen Akzent hier im Podcast setzen, so wie Klaus Allofs das auf dem Transfermarkt tut, oder einen Punkt machen. Also,
ich würde sagen, wir können ja noch ganz kurz auf den Neuzugang schauen, ja. der heute verkündet wurde.
Der uns alle sehr glücklich macht, würde ich sagen.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Neuzugang, der mich relativ glücklich gestimmt hat, muss ich sagen. Fortuna verpflichtet Julian Hetwer von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Relativ vielseitig einsetzbarer Offensivspieler, wahrscheinlich am ehesten so eine Art Außenstürmer oder zweiter Stürmer, begleitender Stürmer, der so um einen anderen Stürmer herumspielt. Ist ein Spieler, der, glaube ich, ein sehr, sehr klares Profil mitbringt. Es ist nämlich ein Spieler, der am besten funktioniert als Konterspieler, der ein Spieler, der funktioniert, wenn er halt nicht eine tiefstehende Mannschaft vor sich hat, sondern wenn er halt am besten halt irgendwie Platz hat, wenn er offene Wiese für sich hat. Er ist keiner, der aus einer statischen Situation jemanden gut ausdribbeln kann. Aber wenn er den Ball am Fuß hat, kommt er mit Geschwindigkeit sehr, sehr gut an dem Gegner vorbei. Und da sind wir halt eben auch schon beim allerwichtigsten Prädikat, das er hat. Das ist einfach eine unglaubliche Geschwindigkeit, die er mitbringt. Also das ist auf jeden Fall in so einer Kategorie Jona Niemetz anzusiedeln. Und
so
dann
schnell wie Felix Klaus, aber nicht.
Nicht so schnell,
ja. Nicht so schnell wie
Felix. Um Gottes Willen. Nee, also wirklich eine Geschwindigkeit, auf die wir uns total freuen können. Und da kommt eben auch der Hauptpunkt, warum ich so unglaublich begeistert von diesem Spieler bin. Ich erinnere mich auch, dass ich den vor 2 Jahren schon auf meiner Liste hatte hier. Ich habe ja irgendwie, glaube ich, 2-3 Mal so eine Liste von potenziell interessanten Spielern zusammengestellt. Da musste der dann wieder runter, weil Dortmund ihn in der Zwischenzeit verpflichtet hatte. Davor war er bei Duisburg. Aber da ist es mir auch schon aufgefallen, ist natürlich alles auf dem Niveau dritte Liga, aber der ist auf den ersten Schritten so unglaublich schnell, da ist er halt auch besser als ein Jona Niemetz. Er hat halt sofort mit den ersten Schritten einen Abstand zum Gegner und hat auch einfach ein super Gefühl dafür, wann eine Tiefe zu belaufen ist, wie eine Tiefe zu belaufen ist und ist da halt einfach mit 2-3 schnellen Schritten sofort los, kann angespielt werden. Mit seinem Lauf quasi bestimmt er, wohin der Pass gespielt wird. Und er ist halt auch jemand, der gar nicht unbedingt angespielt werden muss, sondern der halt mit seinen tiefen Läufen noch einfach mal eine Abwehr auseinanderziehen kann und damit halt Platz für andere schaffen kann. Dazu hat er halt einen richtig guten Abschluss. Das ist auch ein ganz klarer Pluspunkt. Und presst halt auch sehr, sehr gut, also gegen den Ball durchaus auch zu gebrauchen. Auf der anderen Seite, so ein klarer Mittelstürmer ist er halt eben nicht. Also Luftduelle, einen Ball festmachen, selbst in so ein Kombinationsspiel eingebunden werden, das sind halt nicht seine Stärken. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht unser neuer Mittelstürmer, der wie David Kownacki einfach automatisch starten wird. Das ist schon eher ein Rollenspieler. Aber halt jemand, wo ich sagen würde, der hat ein ganz klares Profil und die Sachen, die er gut kann, die werden einfach sicher in der zweiten Liga funktionieren. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass dieses Profil, was der hat und auch das Niveau, was der schon hat, dass das viel besser eigentlich für einen Abstiegskandidaten in der ersten Liga funktionieren würde. Von daher bin ich echt überrascht, dass der nicht in die Bundesliga gegangen ist. Und da weiß ich nicht, zum Beispiel zu Heidenheim, die ja eigentlich immer solche Leute holen. Im Augenblick. Also ich bin richtig froh, dass wir den bekommen haben und kann mir auch vorstellen, dass es halt ein Spieler ist, mit dem Daniel Thun sehr, sehr viel anfangen kann. Und das hat mich einfach, das ist eben auch so ein Teil, der mich da besonders optimistisch gestimmt hat und wo ich irgendwie auch denke, das war, glaube ich, der Punkt, den du eben auch stark gemacht hast, Moritz, dass vielleicht ein bisschen mehr geschaut wird, welche Spieler möchte eigentlich Daniel Thun haben. Und ich bin mir wirklich sicher, dass Daniel Thun sich über Hetwer halt freuen wird und ja, von daher bin ich wirklich gespannt, was wir uns von dem dann noch erwarten können.
Ob an Daniel Schmidt vorbeikommen kann, der hier mal der Ehre halber genannt werden sollte, für mich einer der Spieler dieser letzten Saison.
Können ja vielleicht zusammen spielen.
Gemessen an den Erwartungen, ja. Ja,
eben.
Absolut, ja, klar.
Bester Mann, ey.
Bester Neuzugang auf jeden Fall mit großem Abstand.
Naja, Rossmann verletzt, sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen, dass mit der schon auch gut gezündet ist.
Ja, er hat sein letztes Spiel 2024 gemacht. Also.
Nur noch, hat er nicht auch eine Verletzungsgeschichte?
Ich glaube schon.
Wollte schon mal fast genau. Oder so? Ja.
Und hatte jetzt halt ganz, ganz schwere Rückenprobleme, hat deswegen jetzt auch fast ein halbes Jahr gefehlt, muss man auf jeden Fall auch noch nennen. Mit Sicherheit ist das eben auch einer der Gründe, warum man den vielleicht hat bekommen können, wobei er anscheinend wirklich ja auch Erstligisten abgesagt hat. Also man war da anscheinend noch einfach sehr, sehr früh dran. Das kann man eben nur hoffen, dass man das halt irgendwie in den Griff bekommt, dass es da keinen Rückfall gibt. Aber auf jeden Fall, in den Spielen, wo er halt eben gespielt hat, hat er jetzt halt einfach die letzten Jahre wirklich extrem überzeugt. Und dann würde ich jetzt einfach da mal mein Vertrauen in die medizinische Abteilung von Fortuna Düsseldorf legen, dass man das hinbekommt. Kann man jetzt natürlich irgendwie schwer bewerten. Aber dass das
also auf jeden Fall auf der Homepage von Fortuna Düsseldorf
gehört, wissen wir ja.
Achso, sorry, ich bin dir gerade ins Wort gefallen.
Was ist auf der Homepage von Fortuna Düsseldorf?
Ich wollte nur sagen, da gibt es ein wunderschönes erstes Bild von ihm, das hat so 90er-Vibes. Ich denke da direkt an die großen Zeiten der Boygroups und an Beverly Hills 90-210, also wunderbar. Ich glaube, es ist hat Potenzial zum absoluten Publikumsliebling.
Zum neuen Posterboy der Fortuna zu werden, mit Daddy Tune und
genau.
Sehr gut. Ich werde morgen, wenn ich morgen früh zum Rückenkurs gehe, gucken, ob ich ihn sehe, neben den Rentnern, die da neben mir ihre Übungen machen.
Ja. Also auf jeden Fall sollte man, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, für Spieler wie Julian Hetwer die Bravo Sport wieder beleben. Ja.
Ist bestimmt noch. Ich war relativ sicher.
Ja.
Jetzt gleich googeln. Das ist auf jeden Fall. Gibt's den goldenen Otto noch?
Gerade so aus, aber haben wir noch was zu sagen eigentlich?
Ja, also was mich ja schon auch noch ein bisschen interessieren würde, wäre, ja, weiß ich nicht. Das kann man jetzt natürlich sehr, sehr schwer machen, aber so ein ganz, ganz grober Ausblick irgendwie auf die nächste Saison. Wir wissen jetzt ja, wie das Teilnehmerfeld aussehen wird. Natürlich verlassen halt irgendwie mit Köln und Hamburg irgendwie ganz schwergewichtig.
Ja, eine Saisonvorschausfolge.
Naja, gut. Ich wünsche mir hier aus dem Umfeld von Berlin, zwischen Berlin und Potsdam, den Brandenburg-Pokalsieger als Erstrundenlos. Das ist auf jeden Fall mal gesetzt. Und ich wünsche mir eine wunderbare Spielzeit für das Spiel in Münster und in Berlin. Das kann man mal sagen. Da freue ich mich drauf. Ja, ansonsten schauen wir mal.
Ich habe die Hoffnung, dass der DFB-Pokal wieder ein bisschen länger wird und nicht nur erste Runde. Das finde ich schon. Also das hat jetzt war ja kürzlich dieses Finale. Das hat mir nochmal vor Augen geführt. Erstens, wie nah man dran war letztes, also das Jahr zuvor und
letzte Saison. Da war man wirklich fast in Berlin.
Ja, da war man halt wirklich fast in Berlin. Genau. Und ja, wir haben da gerade schon drüber ein bisschen geredet. Ich bin ein bisschen optimistisch. Ich habe irgendwie Bock, dass ein neues Team entsteht, was so ein bisschen besser zum Trainer passt, als das, was jetzt in der vergangenen Saison war. Und habt ihr denn das Gefühl, dass die Liga jetzt leichter ist als letztes Jahr?
Ist halt Ende Mai, du kannst ja überhaupt noch nichts sagen.
Keine Ahnung. Ich glaube, Hertha wird nächstes Jahr auf jeden Fall nicht so underperformen. Da gehe ich von aus, ansonsten weiß ich es nicht.
Ich meine, du musst dir halt eins überlegen, wenn wir uns schon darüber ärgern, dass diese Liga halt irgendwie aufsteigbar war und so, dann müssen sich in Berlin bei der Hertha und in Gelsenkirchen bei Schalke da aber einige sowas von den beißen.
Ja, und auch in Hannover und also.
Ja, aber das ist bei denen ist es halt so ein bisschen extra. Das sind nicht Vereine, die sich halt, ne, das ist schon nochmal irgendwie. Ja, also ich finde es einfach, ich habe noch kein Gefühl für die Fortuna. Ich bin gespannt, was da jetzt passiert, und dann werde ich mir im Laufe dieses Sommers Richtung Saisonvorschau eine Meinung bilden. Und alles andere, das ist ja noch auch eine Saisonrückschau, die wir hier gemacht haben. Noch so ganz raus ist man ja noch nicht. Ne? ist ja auch erst noch ein Champions League-Finale. Für mich endet die Saison ja eigentlich erst mit dem Champions League-Finale. Ja,
was für ein irrelevantes Spiel, Jan. Ich verstehe mich überhaupt nicht.
Ich weiß. Ich wurde heute gefragt, wer denn da dabei ist. Und ich konnte es nicht sagen. Ich habe, glaube ich, gesagt Barcelona, aber das stimmt natürlich nicht. Ich habe dann nachgeguckt, Paris Saint-Germain,
Inter Mailand. Ich habe tatsächlich aus Versehen, also naja, ich habe ein fantastisches Halbfinale zwischen Barcelona und Milan gesehen.
Inter, nicht Milan.
Inter. Das ist, genau. Ja. Mhm.
Die Blauen, ja, also Rot.
Ja.
Naja. Kannst es natürlich wirklich irgendwie ein bisschen aus. Also ich glaube, mein einer Take, mein einer Halbsatz wäre noch zur zweiten Liga, der jetzt auch nicht krass ist, aber es wird sich einfach ein bisschen mehr nach zweiter Liga anfühlen nächstes Jahr. Also zu Fortuna kann man natürlich gar nichts sagen. Aber dadurch, dass Köln und Hamburg weg sind, das wird sich mehr nach zweiter Liga anfühlen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie wir uns dann da nächstes Jahr einsortieren werden. Aber da werden wir dann mit Sicherheit im Juli drüber sprechen.
Und bis dahin wird ordentlich Bewegung
Radsport geschaut.
Bewegung gewesen
dann mal gucken.
Sein. Ja. Radsport? Ja. Okay. Club WM, oh Gott. Jetzt habe ich das Wort doch noch in dieser Folge runtergebracht.
Das war echt, das ist der Endpunkt.
Ja.
Der Tiefpunkt und der Endpunkt.
Ja. Da sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein.
Das kann immer noch schlimmer werden
und wird es auch.
Also dieser Folge. Okay, ja, dieser Folge. Nicht der allgemeinen Entwicklung und so weiter und so fort.
Ja, ja, dann würde ich sagen, schließen wir diese Saison mit einem Tiefpunkt ab, um dann halt nächste Saison
in neue Höhen starten.
Aus der Asche wieder in neue Höhen steigen zu können. Das werden wir dann im Juli tun mit der Vorschaufolge auf die Saison. Bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer. Erholt euch gut. Erfreut euch an den Unsicherheiten und aber auch Möglichkeiten, an den dornigen Chancen des Umbruchs und habt eine gute Zeit. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Macht's gut.